Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch hier sein kann in Betzdorf. Mein Auto hat den Weg sofort gefunden. Ja, das war interessant, was du erzählt hast, dass man in Kasachstan selbst für ein Kilo Gold nicht in einen Gottesdienst geht. Mein Gedanke wäre, man müsste das mal hier in Betzdorf ausprobieren, ob das auch hier so wäre. Vielleicht kämen dann tatsächlich ganz, ganz viele Leute zumindest hierher. Aber es wäre ein teurer Missionsversuch. In der gegenwärtigen Zeit würden ganz viele Leute sehr gerne einen Kilo Gold in der Hand haben. Denn wenn man sieht, wie sich die Preise entwickeln und die Inflation steigt, dann ist das doch etwas, was ziemlich viele sehr in Besorgnis bringt. Und ich muss zugestehen, diese Woche kam von unserem Strom- und Gasanbieter die Abrechnung. Ich habe den Brief auch aufgemacht mit ein bisschen Bangen und sagen, was steht da wohl drin? Glück gehabt, wir haben für Gas einen Festvertrag bis 31. Dezember. Schade, dass er nicht bis 31. Dezember 2026 läuft, aber ich muss mich damit einstellen, dass es dann ein besonderes Weihnachtsgeschenk vom Gasanbieter gibt. Warum sage ich das? Wir sagen das, oder ich sage das, weil ihr alle erlebt und empfinden habt, dass wir in einer gewissen Zeitenwende stehen. Wäre interessant gewesen, Alex, von dir zu hören, was da an Zeitenwende in Kasachstan sich tut, ob man das überhaupt in der Entfernung so wahrnimmt, wie wir das hier wahrnehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Zeitenwende, so habe ich den Gedanken für heute mal genannt, weil ich merke und empfinde, diese Zeitenwende, in der wir stehen, ist eine Zeit, die uns so auf die existenziellen Basics auch zurückwirft. Wovon leben wir eigentlich? Was gibt uns die Dynamik und den Mut zum Leben? Und wenn man so aus einer prallen Wohlstandsgesellschaft kommt, mit permanenten Wachstumsraten und einmal entdeckt, es wird knapp, es wird eng, es wird teuer, es wird weniger, dann muss man das ja irgendwie auch verarbeiten. Ich habe überlegt, wo haben denn Leute Zeitenwende erlebt? Und ich bin im Alten Testament fündig geworden im Blick auf das Volk Israel. Und zwar hat Israel eine ganz eigene Zeitenwende erlebt, eine Zeitenwende vom Schwierigen zum Guten. Wir erleben heute eher eine Zeitenwende vom Guten zum Schwierigen. Aber in beiden Formen geht es um die Frage, wie man die Dinge verarbeitet. Israel ist aus Ägypten ausgezogen. Es war 40 Jahre in der Wüste. Und nun startet Israel seinen Einmarsch in das gelobte Land. Man hat die Wüste bereits verlassen und einen Großteil des Gebietes östlich des Toten Meeres und des Jordans, das sogenannte Ostjordanland, bereits eingenommen. Aber das eigentliche zentrale verheißene Land liegt links vom Jordan. Und die große Landeinnahme steht noch bevor. Mose weiß, dass er das selber nicht mehr miterleben wird, sondern dass er zum Herrn geht und dass das Volk ohne ihn seinen Weg in diese neue Zeit macht. Im fünften Buch Mose spricht nicht Gott, sondern im fünften Buch Mose wendet sich Mose an sein Volk. Das finden wir gleich in Kapitel 1 am Anfang, Mose spricht. Und wir sehen diesen großen Mann Gottes in einer großen Sorge. Seine Sorge ist, wie wird die Entwicklung Israel sein, wenn es in dieses verheißene Land eingezogen ist. Er wird nicht mehr dabei sein. Er kann nicht mehr eingreifen, er kann nicht mehr korrigieren. Sondern er muss sozusagen seinem Volk Israel noch einmal einschärfen, worauf es jetzt ankommt. Und deshalb sind ganz viele Kapitel im fünften Buch Mose eine Vorbereitung auf diesen Einzug in das verheißene Land, eine Vorbereitung, mit der Mose in diese neuen Zeiten hineinführen möchte. Ich möchte aus Kapitel 8 lesen. Es hat 20 Verse. Ich werde angesichts auch der Uhr etwas kürzen und zusammenfassen. Das ist aber kein Problem. Kapitel 8 von Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern geschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du sein Gebot halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und dann wird beschrieben, wie Gott Israel in der Wüste versorgt hat. Und mit Vers 11 beginnt nun ein neuer Gedanke. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehren, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und dann einige Verse weiter, dass du nicht denkst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen geschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Diese Kapitel 8 hat zwei große Gedankengänge. In den ersten 10 Versen geht es darum, dass der Mose daran erinnert, der Glaube ist gereift in der Wüstenzeit. Und von Vers 11 an kommt ein zweiter neuer Gedanke, nämlich die Frage, wie der Glaube bewahrt werden kann in guten Zeiten und was ihn eventuell gefährdet. Wir kommen zum ersten Gedanken. Der Glaube reift in schweren Zeiten. Diese schweren Zeiten hat Israel tatsächlich hinter sich und es wird hier auch angesprochen. Es waren Zeiten der großen Entbehrung in der Wüste. Man ist ja nicht in der Sandwüste gewesen, sondern in einer Halbwüste. Da wächst noch etwas, da sind noch Büsche und so weiter. Aber wenn man mal vergleicht, wie das Leben am Nil in Ägypten ist, und es dann vergleicht mit dem Halbwüste Sinai, dann sind das doch gewaltige Unterschiede an Lebensqualität. Gut, man war keine Sklaven mehr in Ägypten. Aber man ist in einer Lebenssituation gewesen, die durchaus schwierig war. Die Ernährung war problematisch. Und das Volk murrte, wie kannst du uns in sowas hineinführen? Wir verhungern hier ja. Gott hat geantwortet, indem er dieses Manna gegeben hat. Das Wasser war ein Problem. Und da kam das Volk Israel zu Mose, sagt, du hast uns hier hingeführt, wir verdursten hier. Und Gott hat das nötige Wasser gegeben. Es ist eine Zeit gewesen, in der es keine Möglichkeiten gegeben hat, große Felder anzulegen. In der Wüste, Halbwüste, legst du auch keine Weinberge an. Du baust keine Städte, du bist mehr oder weniger in einer Nomadensituation und lebst von der Hand in den Mund. Und das sind 40 Jahre gewesen, die Israel durchstehen musste. Man kann sich vorstellen, dass so eine Zeit durchzustehen eine gewaltige Herausforderung ist. Und wenn wir deshalb die anderen Bücher Mose lesen, vom zweites Buch bis viertes Buch, werden wir immer wieder sehen, dass Israel gescheitert ist. Sie glauben Gott nicht, dass er sie versorgt. Mose ist auf dem Berg, er kommt und kommt nicht. Und was ist? Man baut sich ein goldenes Kalb. Das war kein kleines Kälbchen, das war eine Goldstatue eines Aspisstiers. Und dieser Aspisstier hatte in der ägyptischen Religion oder im Umfeld die Bedeutung von Fruchtbarkeit. Also mit diesem kleinen goldenen Kälbchen ist das eine andere Geschichte. Es ist der Stärke, Fruchtbarkeit. Und wenn man um so ein goldenes Kalb herumtanzt, dann bittet man die Götter, dass sie vom Himmel Fruchtbarkeit geben in einer solchen schlimmen Zeit. Es gab Aufstände, die Rote Kura, ganz vieles, was Israel in diesen 40 Jahren an Krisen durchmachen musste und was Mose auch bis zur Verzweiflung getrieben hat. Gesagt, lieber Vater im Himmel, ich schmeiße diesen Scheißjob, such dir jemand anders. Obwohl das so herausfordernd war, kann Gott sagen, ich habe mein Wort gehalten. Ich bin treu geblieben in dieser Zeit. Ich habe euch durchgebracht. Ihr habt zu essen gehabt, ihr habt zu trinken gehabt, ihr habt anzuziehen gehabt, ihr habt Kleidung gehabt. Es war schwer, aber ich habe euch durchgebracht. Und diese Zeit war für euch eine Zeit von Reifen. Das finden wir immer wieder in diesem Kapitel. Gott hat das gemacht, um euch zu demütigen, um euch zu prüfen. Das ist die Frage, warum holt denn Gott sein Volk aus Ägypten heraus und dann in eine solche Wüstenzeit? Man könnte sagen, Gott, das müsstest du uns jetzt mit Segen überhäufen. Und Gott sagt, nein, ihr müsst noch etwas lernen. Ihr müsst noch lernen, Vertrauen zu mir zu haben, und ich fordere euch durch diese schwierigen Zeiten heraus, dass ihr euer Vertrauen auf mich setzt. Ich jedenfalls halte euch die Treue und ich möchte, dass ihr lernt, mir auch in solchen schwierigen Lebenszeiten die Treue zu halten. Vielleicht habt ihr persönlich solche schwierigen Zeiten hinter euch oder steckt gerade mittendrin oder ihr sagt, sie kommen gerade auf mich zu. Das sind Zeiten, die uns gewaltig herausfordern und wo am Ende auch die Frage gestellt wird, was ist eigentlich dein Glaube wert? Wie verankert ist er eigentlich? In guten Zeiten an Gott zu glauben, ist kein Problem. Im jeden Tag vor vollen Töpfen zu danken fürs Essen ist kein Problem. Aber dann, wenn es eng wird und wenn es schwierig wird und wenn man merkt, da lässt mich Gott jetzt da zappeln und ich habe nicht sofort die Antwort, dann ist doch die Frage, wie verankert ist mein Glaube, mein Vertrauen zu Gott oder wie schnell kann ich es über Bord werfen? Und deshalb haben wir in der Bibel immer und immer wieder bis ins Neue Testament hinein diesen Gedanken, dass schwierige Zeiten, dass Anfechtungen Zeiten sind, in denen wir Vertrauen zu Gott lernen, einüben, auch in diesen schwierigen Zeiten uns auf ihn zu verlassen. Jeder von euch hat solche schwierige Zeiten schon hinter sich, ich auch. Und ich muss euch sagen, ich denke an manche schwierigen Zeiten und sage, ich wünsche sie mir nie wieder. Und doch muss ich im Nachhinein sagen, oft habe ich gerade in diesen schwierigen Zeiten am meisten geistlich profitiert. Und das ist eine Lernerfahrung, die wir als Christen immer wieder machen. Wir können Gott vertrauen und in solchen Lernsituationen ist es wichtig, ihm dieses Vertrauen nicht zu entziehen. Ihr habt vielleicht in diesem ersten Abschnitt einen Bibelvers entdeckt, eine Aussage, von der er sagt, die kenne ich. Und zwar ist das die Aussage, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ihr erinnert euch an die Versuchung Jesu. Jesus hat 40 Tage gefastet, da hast du echt Hunger. Und wenn du 40 Tage fastest und dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, ich wollte dich nur daran erinnern, Jesus, du bist Gottes Sohn. Eine deiner leichtesten Übungen ist, aus Steinen Brot zu machen. Such dir den schönsten Stein aus, sag hopp, und du hast das schönste frische Brot vor dir, das du willst. Von daher, du hast kein Hungerproblem. Du hast Macht. Mach's doch einfach. Das war eine echte Versuchung. Und dann antwortet Jesu, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Was will das bedeuten? Ich bin überzeugt, dass Jesus als Gottessohn auf Erden tatsächlich mit einem einzigen Wort aus Brot, aus Steinen hätte Brot machen können. Aber er hätte es eigenmächtig getan. Sein Menschsein, seine Fleischwerdung ist eine Unterordnung unter die Führung seines Vaters. Und deshalb erleben wir immer wieder, wie Jesus betet, wenn er etwas tut. Die Speisung der 5000, Jesus hob die Hände auf und er betete und dann geschieht das Wunder. Was war Jesus wichtig? Jesus war es wichtiger, in einer ungetrübten Beziehung zu seinem Vater zu leben, als sich jetzt kurzfristig durch ein eigenmächtiges Wunder eine Not zu beseitigen. Und genau das ist der Grundgedanke, den hier auch der Mose hat. Leute, ihr habt Probleme und da könnte man Lösungen schaffen. Und das ist ja gut, wenn ihr kreativ seid und nachdenkt. Aber wichtiger als, dass es euch gut geht, ist, dass du eine geklärte Beziehung zu Gott hast. Wir haben das vorhin schön in den Liedern gesungen, ja? Ich liebe dich und der Herr ist mir wichtig, ja? Und das ist der Gedanke. Für Jesus war es wichtig, die Beziehung zu seinem Vater nicht zu stören. Und da hat er in Kauf genommen, dass er jetzt Hunger leidet. Wie hat der Vater geantwortet? Er hat ihm einen Engel gesendet und hat ihm Brot gegeben. Das heißt, Jesus hat sich das Brot nicht eigenmächtig geholt, sondern er hat es als Gabe vom Vater empfangen. Und daran erinnert Mose sein Volk, dass ihr jetzt kurz vor dem Landeinzug steht. Das ist ein Geschenk Gottes. Dass ihr die 40 Jahre überlebt habt, das ist eine Gabe Gottes. Und wichtiger, als dass ihr an fetten, gedeckten Tischen sitzt, ist, dass ihr eine klare Beziehung zu Gott habt. Und er formuliert das so, dass es darum geht, die Gebote Gottes einzuhalten. Wenn wir das heute so hören, haltet die Gebote, dann denken wir immer, ach, da ist so ein Paragraphen, aber da müssen wir die Paragraphen halten. Für einen Juden geht es nicht um Paragraphen, sondern für einen Juden sind die Gebote Gottes Ausdruck der persönlichen Beziehung Gottes zu uns. Die Gebote Gottes einhalten ist nicht eine Liste abhaken, was ich darf und was nicht, sondern die Gebote einhalten bedeutet, ich habe eine geklärte Beziehung zu meinem himmlischen Vater und diese geklärte Beziehung zu Gott, die ist mir wichtig. Von daher könnte es jetzt sein, dass wir auf schwierige Zeiten kommen und wir gehen dahin. Und in diesen schwierigen Zeiten ist das eine Herausforderung, für den einen mehr und für den anderen weniger. Was ist die Mitte unseres Lebens? Ist es die Gasrechnung oder Jesus? Jetzt sagst du mir, Wolfgang, ich muss aber die Gasrechnung trotzdem bezahlen. Ja, die musst du bezahlen. Ich rechne bei uns mit einer Vervierfachung, hat unser Nachbar schon erzählt, der keinen Festvertrag hat. Und dann kratze ich mir hinterm Ohr und sage, ui. Klar, aber die entscheidende Frage ist, ist die Mitte meines Lebens dort, wo ich ruhe, meine Gasrechnung? Oder ist das, was mich zur Ruhe bringt, das Vertrauen auf Gott? Auch wenn die Zeiten schwieriger werden und ich mir manches einfallen lassen muss, wie ich durch schwierige Zeiten hindurchkomme. Nun hat Mose, und das ist der zweite Gedanke, ja eine tolle Perspektive. Israel steht kurz davor, das Land einzunehmen. Und Mose hat keine Zweifel, dass Israel es tun wird. Und jetzt hat Mose eine viel größere Sorge. Die alte Sorge war, wie gehen wir in Krisenzeiten mit unserem Glauben um? Und Mose sagt, das ist herausfordernd, das wird aber die Treue Gottes wird dich durchbringen. Aber er hat viel mehr Angst vor den guten Zeiten, die jetzt auf Israel zukommen. Denn jetzt besteht eine wunderbare, großartige Gefahr. Die Gefahr nämlich, dass ich jetzt saturiert werde in einem Land. Ich erlebe weitgehend Frieden, ich erlebe Wohlstand. In der Wüste baust du kein Haus, aber jetzt auf deinem eigenen Grundstück im Eretz Israel, da baust du dein Haus. In der Wüste legst du keinen Weinberg an, jetzt legst du einen Weinberg an. Und auf einmal hast du die Möglichkeit zu sagen, jetzt kann sich mein Leben entfalten. Und was ist die Gefahr? Die Gefahr, dass du in diesen Möglichkeiten Gott in den Hintergrund drängst und dass dein Lebensgebäude, das du aufbaust, dich so ausfüllt, dass Gott immer weniger Platz darin hat. Das lässt sich geschichtlich an vielen Stellen zeigen. Beispielsweise habt ihr sicherlich gehört von den vielen Auswanderern im 17., 18. Jahrhundert, die von Europa dann nach Nordamerika gezogen sind. Die Pilgrim Fathers beispielsweise, Mayflower oder so, die bekanntesten, aber es sind ja Tausende und Abertausende. Das kleinstaatlerische, absolutistische Europa, wo die Religion und alles vorgeschrieben wurde, war eng. Und dann wolltest du Glaubensfreiheit leben und hast gemerkt, in Nordamerika kannst du das. Da gibt es keine Adeligen, die dir sagen, wann du zur Kirche gehen musst und nicht. Die verbieten dir auch nicht dies oder jenes, sondern da ist ein Land, in dem du dich entfalten kannst, auch mit deinem Glauben. Und da sind aber und abertausende im 18. Jahrhundert rübergegangen nach Nordamerika. Und was war? Sie haben tolle Möglichkeiten gehabt. Sie haben Grundstücke gehabt, sie haben Land gehabt, sie konnten Häuser aufbauen, sie konnten ihre Landwirtschaft aufbauen, sie konnten Unternehmen aufbauen. Es war Pionierzeit. Und in dieser Pionierzeit, wo du tausend Möglichkeiten hast, dich zu entfalten, haben viele der Pilgrim Fathers erlebt, dass das Hauptmotiv, nach Amerika zu gehen, Religionsfreiheit eine immer geringere Rolle spielte. Wohlstand spielte eine Rolle. Besitz spielte eine Rolle. Und wenn man dann in die amerikanische Geschichte hineinschaut, merkt man, im Osten Amerikas, wo sich die ersten Siedler ansiedelten, kam es zu immer mehr Oberflächlichkeit im Glauben. Bis dann Erweckungen ausbrachen. George Whitfield, Wesley, das waren so Leute, die dann rübergegangen sind von Europa und die dann im Osten Amerikas auch evangelisiert und missioniert haben. Und es gab auch wieder neue Aufbrüche. Was hier Mose beschreibt, ist eine Abwärtsspirale in vier Schritten. Die erste Abwärtsspirale ist, dass du Gott und seine Gebote aus den Augen verlierst. Hier heißt es hier, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Man denkt nicht mehr dran. Mir geht es hier gut, ich brauche nicht mehr für mein täglich Brot zu danken, es ist ja in Überfülle da. In den nächsten Versen 12 bis 14 kommt die nächste Eskalationsstufe, nämlich undankbar werden. Ich will mehr. Da ist mehr drin für mich. Und aus dieser Undankbarkeit kommt eine Unzufriedenheit. Ich will mehr verdienen, mein Häuschen soll größer werden, ich möchte gerne mehr Urlaub machen, ich möchte gerne dies und das. Ach, da kann noch ganz viel Tolles werden. Und das wird Israel erleben, wenn das in das Land einzieht. 15 bis 17, ich habe es nicht gelesen, aber ist die nächste Stufe, Stolz und Überheblichkeit. Darf ich dich in mein Haus einladen? Habe ich geschaffen? Habe ich mir verdient? Habe ich mir erarbeitet? Guck dir meinen Besitz an, guck dir meine Rinderherden, meine Schafe an. Das habe ich alles gemacht. Selbstgenügsamkeit. Gott wird vergessen als der Geber der Gaben. Nein, ich bin das, ich habe das getan. Und die letzte Stufe wird dann in Vers 19 beschrieben, dass dann eine Liberalität im Glauben kommt. Götzendienst. Was bedeutet Götzendienst in dem Sinne? Israel geht in das neue Land. Es werden nicht alle ausgerottet, da werden heidnische Völker bleiben und heidnische Reste. Du hast ein tolles Haus, hast eine tolle Villa, du bist satt, du bist glücklich, bist dankbar für das, was du erreicht hast. Du denkst gelegentlich nochmal an Gott und wirst jetzt offen für alles. Warum sollte man so klein sein? Warum sollte man so kleinkariert sein? Ich habe doch einen netten Mann geheiratet, eine nette Frau, nicht jüdisch, kommt aus dem Einheimischen, hat heidnische Gedanken, da sind doch Hausgötter da. Man darf doch nicht so eng denken. Ja, liebe Leute, man muss ein bisschen Liberalität und Offenheit haben. Ach, ich glaube zwar an den einen Gott Israels, aber Leute, man muss doch tolerant sein. Und genau das hat Israel die nächsten Jahre erlebt. Man erobert das Land, man vergisst langsam Gott, man wird wohlhabend und reich, man schreibt sich das selber zu und man kommt in eine große Liberalität des Denkens, wo es auf einmal auf die Dinge so genau nicht mehr ankommt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine wunderbare Beschreibung der westlichen Welt seit dem 18. Jahrhundert. Eine permanente Gottvergessenheit und Säkularisierung. Immer weniger hat mit Gott zu tun. Immer mehr sind wir auf Wohlstand orientiert. Immer mehr sind wir Offenheit und Toleranz, nicht kleinkariert und eng sein. Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin nicht für Intoleranz. Ja? Aber diese Offenheit, ich nehme das auf, es kommt nicht so drauf an. Muss man das wirklich so eng sehen? Hat Paulus das tatsächlich so gemeint? Sind andere nicht auch nett? Muss ich wirklich in die Kirche gehen? Brauche ich das eigentlich? Muss ich, wenn ich hier ein Minister werde oder Bundeskanzler, noch ein Eid schwören, so wahr mir Gott helfe, geht das auch nicht liberaler, viel offener und weiter? Kannst du doch auch alles in Ordnung halten in deinem Land? Und auf einmal, empfinde ich es zumindest, wird das eine breite Bewegung. Und das hat die Christenheit über Jahrhunderte immer wieder erlebt. Zeiten eines geistlichen Wachstums, eine Erweckung, eines Aufbruches und Zeiten einer schleichend ansetzenden Oberflächlichkeit und Lauheit im Glauben, einer praktischen Gottvergessenheit. Und diese praktische Gottvergessenheit hat dann doch immer wieder dazu geführt, dass es geistliche Abbrüche gegeben hat. Und die Sehnsucht nach Herr, schenke Erneuerung, schenke Erweckung. Wir gucken in das Buch der Richter und das Buch Josua und es wird immer wieder dasselbe sein. Israel ist eng beim Herrn, es lockert die Beziehung zu Gott, Israel fällt in Götzendienst, Gott greift ein, es gibt ein Abwärts, Gott schenkt einen Richter, eine Erweckung und die Spirale geht immer wieder auf und ab und auf und ab und auf und ab. Von daher ist das für mich eine Herausforderung, wie gehe ich mit guten Zeiten um? Und wenn wir jetzt von guten Zeiten auf schwierigere Zeiten kommen, dann stellt sich die Frage, was habe ich in den guten Zeiten gelernt? Ist die Dankbarkeit gegenüber Gott in den guten Zeiten das, was mich jetzt durchträgt in den schwierigen Zeiten? Ist die Gedanke, das habe ich geschaffen, das, was mich jetzt prägt, auch in den schwierigen Zeiten, oder habe ich auch in den guten Zeiten gelernt zu sagen, Gott, das habe nicht ich geschaffen, das hast du mir letztlich gegeben und geschenkt. Und wie ist das in schwierigen Zeiten? Wo sind die Götter und die Götzen, von denen ich mir eventuell mehr Hilfe erwarte als von dem lebendigen Gott? Von daher ist das, was ich hier gelesen habe in diesem Buch, eine gewaltige Herausforderung für mich. Ich möchte an die schwierigen Zeiten in meinem Leben denken und mir neu bewusst werden, wie Gott und was er in diesen schwierigen Zeiten mich gelehrt hat. Und ich möchte jetzt in schwierigen Zeiten nicht panisch werden und das vergessen, sondern auch in den schwierigen Zeiten dieses Vertrauen auf Gott setzen. Und vielleicht kann diese schwierige Zeit, auf die wir jetzt kommen und in die wir gehen, uns helfen, ein paar eigene Götzen zu entdecken und diese Götzen vielleicht zur Seite zu schieben. Und dann wäre die Frage, kann ich Gott noch genauso dafür danken, wenn die Inflation mein Guthaben frisst? Oder ist das, was die Inflation frisst, der eigentliche Verlust meines Lebens? Und dann würden wir vielleicht neu entdecken, ja, lieber Vater, du führst uns von guten Zeiten in schwierige. Aber die schwierigen Zeiten helfen mir jetzt zu schauen, wo ich vielleicht schief lag und wo ich Kurskorrektur brauche. Und auf einmal könnte etwas ganz Merkwürdiges passieren, dass wir sagen, lieber Vater im Himmel, ich wünsche mir die guten Zeiten zurück. Aber ich danke dir auch für die schwierigen Zeiten, weil ich darin jetzt zu Lernprozessen kommen kann, die mich geistlich weiterbringen. Auf dem Konto wird es weniger werden, aber an innerer Beziehung zu Gott könnte es durchaus mehr werden. Und darin sehe ich die große Chance, auch in unseren schwierigen Zeiten. Von daher lassen wir uns herausfordern, zu schauen, wie gehen wir mit den schwierigen Zeiten um. Und ich möchte euch ermutigen, da euer Vertrauen ganz auf Gott zu setzen und vielleicht auch mal selbstkritisch zu analysieren, was sind in den guten Zeiten so die Werte gewesen, auf die ich mehr oder weniger still oder öffentlich mein Leben gesetzt habe. Und wenn da ein Stück Kurskorrektur drin wäre, dann hätte der vervierfachte Gaspreis und was sonst alles teuer geworden ist, geistlich gesehen eine sehr heilsame Wirkung auf uns gehabt. Amen.